Amen. Bevor ich den Haupttext für heute Abend lese, Philipper 1, Vers 6 bis 11, beziehungsweise 3 bis 11, lese ich für die heutige Predigt noch 5. Mose 6, Vers 4 bis 9, Römer 2, Vers 17 bis 23 und Römer 12, Vers 1 bis 2. Also 5. Mose 6, Vers 4 bis 9. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Römer 2, Vers 17 bis 23. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen, aber stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch die Übertretung des Gesetzes. Dann Römer 12, Vers 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Dann der Haupttext für heute Abend. Ich lese auch nochmal die Verse, die wir letzten Mittwoch hatten. Ab Vers 3, Philipper 1. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch denke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. So mögen euch denn diese Worte, die uns der Heilige Geist geschenkt hat, ins Herz geschrieben sein. Und ich lade den Christoph gerne ein, um uns das Wort Gottes auszulegen.
So. Ja. Guten Abend. Es ist wieder Mittwoch. Mittwochabend Nummer 4 sozusagen, seit wir wieder die Möglichkeit haben, hier auch unter der Woche zusammen Gottesdienst zu feiern. Und jetzt gerade zuletzt, da haben wir, wie der Alex gesagt hat, den Text gehört, über den ich heute sprechen darf. Und es ist eben derselbe wie letzte Woche auch. Ne? Letzte Woche, da haben wir über die Verse 3 bis 5 gesprochen, haben die angeschaut und dabei einen Einblick in Paulus Gebetsleben bekommen. Und auch gesehen, dass so eine freudige Dankbarkeit, wie Paulus die gehabt hat für die Gemeinschaft in Philippi, aus einer echten Gemeinschaft am Evangelium hervorgeht. Gemeinsam sind wir gerettet, Gemeinsam sollten wir aber dann auch weiter am Evangelium dienen. Gemeinschaft am Evangelium, die haben wir also in mehrfacher Hinsicht. Aber Dank und Fürbitte und Freude, die gründen bei Paulus nicht nur in der guten Gemeinschaft mit den Philippern, die die frohe Botschaft von Jesus möglich gemacht hat, sondern ganz maßgeblich auch unmittelbar in Gott. Dieser zweiten Quelle von Freude und Dankbarkeit und Fürbitte, die Paulus hier erwähnt, der wollen wir uns jetzt heute widmen. Der wollen wir auf den Grund gehen. Lass uns also starten. Ja, ist das nicht was Wunderbares, wenn jemand zum Glauben kommt? Die Schrift, die hat dafür viele Formulierungen. Der ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Da ist Freude vor den Engeln Gottes. Das verlorene Schaf ist gefunden und der verlorene Sohn, der ist zurückgekehrt. Heiliger wird man von dann an genannt. Du hast also irgendwann den Glauben und die Taufe empfangen und bist Christ geworden. Aber was dann? Lasst mich euch zum Einstieg einen kleinen persönlichen Einblick in meine Vergangenheit geben, ohne jetzt da allzu sehr ins Detail zu gehen. Ich habe viele Jahre in meiner Jugendzeit und als junger Erwachsener ohne Gott gelebt. Und um es kurz zu machen, da habe ich vieles gemacht und auch gedacht, dass ich später bereut habe. Wie dem auch sei, am Ende von diesem Prozess, der ein gutes halbes Jahr gedauert hat, stand dann am Ende meine Bekehrung. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das war im Juni 2010. Und die Freude, die ich da hatte, als ich zum Glauben gekommen war, die ist wirklich schwer zu beschreiben. Nur dauerte die erstmal nicht allzu lang ungetrübt an, weil irgendwie mit jedem Tag, den ich mit Jesus unterwegs war, da habe ich mehr angefangen zu verstehen, wie wenig ich eigentlich würdig war vor Gott und wie groß die Schuld war, die ich mir über viele Jahre angesammelt hatte. Und um es kurz zu machen, das erste Jahr von meinem Weg mit Jesus, das war auch ein schweres. Vielleicht habt ihr folgende Situation schon mal erlebt. Ihr seid zu einer Veranstaltung, sei es eine Feier oder ein Meeting oder was auch immer, eingeladen und ihr geht dahin. Und dann stellt ihr auf einmal fest, dass ihr zum Beispiel völlig unangemessen gekleidet seid. Alle sitzen da irgendwie in der Abendgarderobe und ihr seid quasi im Schlafanzug gekommen. Oder alle im Meeting, die sind top informiert und diskutieren eben auf einem hohen Niveau das, worum es geht, während ihr euch irgendwie aufs falsche Thema vorbereitet habt. Und man steht dann vielleicht so ein bisschen peinlich berührt am Rand und versucht sich unauffällig zu verhalten, weil man irgendwie spürt, dass man im Grunde fehl am Platz ist. So ähnlich kann uns das gehen, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen. Wir sind eingeladen und wir sind gekommen und nennen uns zu Recht Bürger von Gottes Reich. Aber schauen wir dann in den Spiegel oder hören wir uns dann selber reden, dann verleugnen wir diese Realität mit unserem Verhalten oder auch mit unseren Gedanken im Grunde gerade heraus. Es stimmt zwar, wenn du Christ wirst, dann bist du in einem gewissen Sinn am Ziel. Du bist gerettet und du bist heilig. Aber auch das ist wahr. Wenn du Christ geworden bist, dann bist du in einem gewissen Sinne ganz am Anfang. Eine neue Schöpfung sozusagen, die noch nicht verstanden hat, was da eigentlich passiert ist. Eine neue Schöpfung, die erst noch lernen muss, wie sich so eine neue Schöpfung eigentlich verhält. Eine neue Schöpfung, die ihren alten Adam täglich ersäufen muss, wie Luther das wohl formulieren wird. Du bist zwar in Gottes Reich, dir wird aber vielleicht so ähnlich wie mir damals auf einmal bewusst, wie weit die Kluft ist zwischen dem, was du eben bist und dem, was du eigentlich sein solltest. Da ist noch ein Weg zu gehen. Wenn wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, dann ist das also erst der Startschuss für ein Leben der Heiligung, für ein Leben, in dem Christus mehr und mehr Gestalt gewinnen soll. Die Umkehr zu Gott und der Glaube, die uns damals zu Christus geführt haben, die sollen sich von dem Punkt an immer wieder in unserem eigenen Leben bewähren, in den konkreten Situationen, in denen wir im Alltag stehen. Die sollen sich tief bei uns einschleifen und unser Denken und Handeln mehr und mehr bestimmen. Mit der Hinwendung zu Jesus sind wir also nicht am Ziel, sondern am Anfang. Wir sind nicht am Ziel, sondern am Anfang, wenn wir zum Glauben kommen. Jetzt aber zurück zu den Philippern. Wir haben letzte Woche gehört, dass die Gemeinde in Philippi eine gesunde Gemeinde war, die in echter Gemeinschaft mit Paulus stand. Und die echte Gemeinschaft, die ist für Paulus, das haben wir letzte Woche gesehen, ein Grund für Dankbarkeit und auch für Freude gewesen. Wie kann jetzt Paulus so froh und dankbar sein, wenn die Philipper noch im Grunde recht nah am Startpunkt von ihrer Glaubensreise stehen und das Ziel ja noch lange nicht erreicht haben? Wir lesen jetzt sozusagen eben diese wunderbare Antwort von Paulus nochmal, die er in Philipper 1, Vers 6 gibt. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Ein wunderbarer Vers, und ich habe es eben schon gesagt, mein Taufvers. Und vorhin habe ich kurz erzählt, wie mein erstes Jahr im Glauben eben auch schwer war, weil mir klar wurde, wie groß meine Schuld war und wie sehr sie eben noch an mir geklebt hat. Theoretisch wusste ich zwar schon von der Rechtfertigung und dass Jesu Werk genügt, nur von Herzen begriffen hatte ich das damals irgendwie noch nicht. Also habe ich mich lang mit Schuldgefühlen geplagt. Und während der Autofahrt war das, ich kann mich irgendwie auch gut erinnern, da hat mein Herz so langsam quasi ja, aufgeholt zu meinem Kopf, kann man sagen. Und ich habe angefangen wirklich zu begreifen, was Jesu Opfer auch für mich ganz persönlich bedeutet. Allmählich habe ich dann eben vollends verstanden, dass Jesus meine Schuld wirklich von mir genommen hat. Wenn du zu Jesus kommst, dann kriegst du kein neues Leben mit alter Schuld. Fast genau ein Jahr nach meiner Bekehrung war das dann, da wurde ich letztlich auch getauft und habe damit in gewisser Weise meinen Weg zu Jesus abgeschlossen. Und um diese Zeit durfte ich eben auch den großen Trost ein bisschen mehr verstehen, den Philipper 1, Vers 6 zu bieten hat. Dein Weg zu Gott, der ist zwar an einem gewissen Punkt abgeschlossen, aber Gottes Weg mit dir, der geht dann erst richtig los. Wenn du zwar ein Bürger von Gottes Reich geworden bist, dich aber mit deinem Verhalten, deinen Worten, deinen Gedanken oder eben was auch immer, ja, quasi noch in der Sünde suchst, wie so ein Schwein im Schlamm, dann kehr wieder um und dann lass dich von Philipper 1, Vers 6 trösten. Gott, der macht keine halben Sachen und Jesus ist nicht am Ende mit dir. Du bist also kein hoffnungsloser Fall für Gott. Und deshalb können wir uns freuen. Jesus ist nicht am Ende mit dir und er wird aber mit dir zum Ende kommen. Und dann kann man es eben nochmal sagen, wie das Paulus auch macht. Freut euch. Das gute Werk, das Jesus in uns begonnen hat, als er uns sein Reich geholt hat, das wird er auch zu Ende bringen. Wir dürfen dann nach und nach lernen, uns eben dieser hohen Berufung entsprechend auch zu verhalten, während Gott und Jesus eben selbst nach und nach in uns Gestalt gewinnt. Das ist sozusagen die Heiligung von den Gläubigen. Wenn wir nur Jesus in unserem Leben Gestalt gewinnen lassen, dann werden wir auch eben an seinem Tag, wenn Jesus wiederkommt, würdig vor ihm stehen und eben die Häupter erheben, statt sie zu senken. Also, lass Gott sein Werk in dir tun, vertraue ihm und geh den Weg gerne mit. Okay, jetzt haben wir also die Gründe für Paulus Freude und Dankbarkeit und Fürbitte letzte Woche und heute zusammengetragen. Man könnte sagen, die Gründe sind also die Gemeinschaft miteinander und die Gemeinschaft mit Gott. Beide Male eine Gemeinschaft nicht nur in der Errettung, sondern auch im weiteren Leben und Handeln. Gemeinschaft mit den Geschwistern im Dienst für das Evangelium und Gemeinschaft mit Gott im Prozess der Heiligung. Okay, Paulus, soweit so gut. Aber warum kann Paulus sich jetzt so sicher sein, dass die Philipper wirklich fest im Glauben stehen und diese Gemeinschaft mit Paulus im Dienst und mit Gott in der Heiligung eine echte Gemeinschaft ist? Und die Antwort darauf, die gibt Paulus jetzt hier in den Versen 7 und 8. In Philipper 1, Vers 7 und 8, da nennt uns Paulus die Gründe für diese Zuversicht in Bezug auf die Philipper. Wir reden ja gerne von unserer persönlichen Heilsgewissheit als Christen mal und hier führt Paulus jetzt aber aus, warum er diese Gewissheit auch in Bezug auf seine Geschwister in Philippi hat. Was jetzt kommt, das ist also der Grund für Paulus' Überzeugung, von der wir vorher in Philipper 1, Vers 6 gelesen haben. Soweit, so gut. Aber dieser Vers 7, der macht ein bisschen Probleme, kann ich euch sagen. Der ist nicht leicht zu verstehen. Schaut man nämlich in den griechischen Text mal rein, dann kann man sagen, dass Paulus hier an zwei Stellen entweder ziemlich clever mit der Sprache spielt oder aber einfach unglücklich formuliert. An der Stelle kann ich euch jetzt ein paar Details nicht ganz ersparen. Also, Problem Nummer 1 in Vers 7 ist das. Warum ist es recht, dass Paulus so von den Philippern denkt, wie wir das eben gerade gelesen und gehört haben? Und die Antwortmöglichkeiten nach dem Urtext, das sind die folgenden. Entweder für Paulus ist es recht, so zu denken, weil er die Philipper im Herzen hat, oder vom Grundtext genauso gut möglich, weil die Philipper ihn, also Paulus, im Herzen haben. Vielleicht habt ihr da in euren Bibeln auch eine Fußnote mit einem Hinweis auf die Ungewissheit hier von der Sprache. Beide Übersetzungen sind möglich. Und jetzt haben wir natürlich schon mehrmals gehört, dass das Verhältnis zwischen den Philippern und zwischen Paulus wirklich ein gutes war. Und insofern ist natürlich die Aussage in jede Richtung wahr. Das ist schon mal gut. Aber für die innere Logik von dem Text, da ist doch nur eine bestimmte Wiedergabe sinnvoll. Aber bevor wir da jetzt weitergehen, erstmal Problem Nummer 2. Problem Nummer 2, das bezieht sich auf diese Worte, die ihr alle mit mir Anteil habt an der Gnade, die am Ende vom Vers kommen. Wortwörtlich steht da, die ihr Mitgemeinschafter meiner Gnade seid. Wie meint Paulus das jetzt? Meint er damit, dass die Philipper eben diese Mitgemeinschaft an der Gnade haben, in dem Sinn, dass eben Paulus und die Philipper gerettet sind? Oder meint der Paulus hier, dass die Philipper Mitgemeinschafter seiner Gnade sind, in dem Sinn, dass sie eben an Paulus' Dienst teilnehmen? Weil das Wort Gnade, das verwendet Paulus an anderen Stellen auch gerne mal quasi als Synonym für seinen eigenen Dienst, den er tut. Und das ist nebenbei bemerkt eigentlich eine richtig tolle Einstellung für den Dienst am Evangelium, den eben nicht irgendwie als lästige Pflicht zu sehen, sondern eben als Gnade. Aber zurück zum Textproblem. Auch hier ist es so, egal welche Deutung man quasi wählt, wahr ist die Aussage in jedem Fall. Will man Paulus' Argument im Zusammenhang vom Text aber richtig verstehen oder dem gut folgen, dann halte ich an beiden Problemstellen die jeweils letztgenannte Wiedergabe für die naheliegende. Vers 7, der wird dann im Grunde so lauten. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ihr mich im Herzen tragt, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums Anteil habt an meiner Gnade oder besser eben an meinem Dienst. Ja, um die Gemeinschaft im Dienst fürs Evangelium, da ging es ja schon in den Versen, die wir letzte Woche uns angeschaut haben. Und aus genau dieser Gemeinschaft gewinnt Paulus eben die Zuversicht, was Gottes Werk in den Philippern angeht. Die Philipper, die haben Paulus auch in der Haftsituation, in der er sich da wiedergefunden hat, nicht im Stich gelassen. Die haben sich auch nicht vom Evangelium abgewendet, obwohl sie ja im Grunde miterlebt haben, dass einen das zumindest ins Gefängnis bringen kann. Stattdessen haben die für Paulus auch in dieser Situation gesorgt und haben ihn unterstützt und haben sich mit dem Dienst für Paulus am Evangelium eins gemacht. Das war so eine aufrichtige Unterstützung ohne Hintergedanken und ohne falsche Motive, wie das auch auf der anderen Seite der Fall sein könnte, wie wir dann nächste Woche lesen. Genau dieses Verhalten von den Philippern, das ist für Paulus jetzt ein äußeres Zeichen von Gottes Wirken in ihrem Innern. Nehmen unsere Geschwister also aufrichtig Anteil am Dienst fürs Evangelium, nicht nur aus lästigem Pflichtgefühl oder aus bösen Absichten sogar, sondern eben als die Gnade, die es ist, dann dürfen wir dieselbe Zuversicht in Bezug auf sie haben, wie Paulus die hatte in Bezug auf die Philipper. Echte Gemeinschaft im Dienen, die darf uns zuversichtlich machen, auch mit Blick auf unsere Geschwister. In Paulus' Fesseln, in seiner Verteidigung und in der Bekräftigung vom Evangelium sind die Philipper zu ihm gestanden. Lasst uns also auch treu zu unseren Geschwistern stehen und ihren Dienst unterstützen, wie die Philipper das gemacht haben. Dieses Zueinanderstehen im Dienst, das muss ja nicht erst losgehen, wenn dein Bruder oder deine Schwester quasi in Ketten liegt. Wir können das wahrscheinlich schon ziemlich bald umsetzen. Natürlich durch die Teilnahme am Dienst unserer Geschwister hier in der Gemeinde, indem wir da vielleicht mithelfen, wenn Not ist. Aber vielleicht auch schon in gewisser Weise auf der nächsten Zug- oder Busfahrt oder halt in der nächsten Situation, in der ihr steckt. Vielleicht kennt ihr Situationen wie die. Ihr sitzt im Zug oder im Bus und ein Bruder oder eine Schwester von euch fängt dann an, über Glaubensfragen zu sprechen und ihr bekommt auf einmal das Gefühl, als würden jetzt alle drumherum ganz genau zuhören, was geredet wird. Und ihr fangt dann vielleicht an, so ein bisschen ausweichend zu antworten oder leiser zu sprechen, um eben ja keinen komischen Blick oder bösen Kommentar zu ernten. Oder vielleicht gebt ihr auch mal eine kleine Feier und habt da außer euren Freunden aus der Gemeinde auch Leute eingeladen, die Jesus noch nicht kennen. Und wie das so gehen kann, spricht dann irgendwer frei heraus zu deinen nicht-christlichen und vielleicht auch kritischen Bekannten, irgendwie über euren gemeinsamen Missionsdienst, über Jesus oder vielleicht noch besser über das bevorstehende Gericht. Und dir wird die Situation mit jedem Wort, das da fällt, immer unangenehmer. Und vielleicht fallen euch noch mehr so Situationen ein, in denen wir eben schon im Kleinen es versäumen können, uns zu unseren Geschwistern zu stellen und uns mit ihrem Dienst eins zu machen. Es ist ein Zeichen des Heils, wenn wir sowas lassen. Wir sollen uns nicht schämen für unsere Geschwister, mit denen wir ja behaupten, in Gemeinschaft zu stehen, oder uns sogar zu schämen für das Evangelium selbst. Okay, also, Paulus ist zuversichtlich wegen der Zuneigung der Philipper zu sich und zu seinem Dienst. Das sind Zeichen des Heils, belastbare Indizien sozusagen, dass Gott da seine Finger mit im Spiel hat. Gehen wir jetzt weiter im Text. Warum ist Paulus außerdem noch zuversichtlich? Das sagt er uns jetzt in Philipper 1, Vers 8. Der ist zuversichtlich, weil, Gott kann das bezeugen, sagt er, weil er sich mit der herzlichen Liebe Christi Jesu nach den Philippern sehnt. Paulus ist also genau genommen auch deshalb noch so zuversichtlich, weil Jesus die Philipper so herzlich liebt. Er schreibt ja nicht, dass er sich mit seiner eigenen herzlichen Liebe nach den Philippern sehnt, sondern eben mit der Liebe Jesu. Jesus ist es also, der bewegt es wegen der Philipper. Darauf liegt hier in dem Vers der Schwerpunkt. Weil Jesus die Philipper so sehr liebt, ist Paulus so zuversichtlich, dass er sie auch ans Ziel bringen wird. Woher Paulus jetzt weiß, dass Jesus die Philipper so sehr liebt, kann man sich fragen. Naja, diese Liebe Jesu, die findet in der Sehnsucht von Paulus ihren Ausdruck. Die Liebe von Jesus, die fließt sozusagen durch Paulus zu den Philippern. Was lernen wir daraus? Folgendes können wir lernen, denke ich. Haben wir als Geschwister herzliche Liebe untereinander, dann ist genau das ein Ausdruck der Liebe Jesu und dann ist das ein Zeichen des Heils. Daran, so berichtet Johannes ja von Jesu Worten, wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also entspringt Paulus Zuversicht für Gottes Wirken an den Philippern zum einen dieser Gemeinschaft am Evangelium, die er eben mit ihnen teilt, die in der Unterstützung von den Philippern ihren Ausdruck findet, und zum anderen entspringt die Zuversicht eben dieser herzlichen Liebe, die Jesus für die Philipper hat und die sich eben auf der zwischenmenschlichen Ebene in den Beziehungen widerspiegelt. Für uns bedeutet das natürlich, dass wir uns ausstrecken dürfen und sollen nach echter Gemeinschaft im Dienst und nach Beziehungen, die von Jesu Liebe geprägt sind. Das sind äußere Zeichen, dass Gott an uns wirkt. Das gibt Gewissheit und es gibt auch Trost, wenn wir auf dem guten Lauf mal stolpern. Und echte Gemeinschaft und aufrichtige Liebe, die sind jetzt natürlich keine Kleinigkeiten, die man irgendwie auf Knopfdruck quasi bestellen kann. Das sind Sachen, die, und so ist das eben mit der Heiligung, das sind Sachen, die in uns wachsen wollen. Wenn du also jetzt vielleicht in dich gehst und dann merkst, ich habe eigentlich wenig Anteil am Dienst meiner Geschwister und Jesu Liebe für die fehlt mir oft, dann ist das zwar bitter und dann ist es auch ein guter Grund, unzufrieden zu sein. Aber dann erinnere dich auch, wir sind alle auf dem Weg und wir sind's gemeinsam. Gemeinsam miteinander und gemeinsam mit unserem Herrn und unserem Retter, der zu Ende bringt, was wir eben aus eigener Kraft nicht können. Du darfst Gott hier um Wachstum bitten, für dich und auch für deine Geschwister. Und du darfst Zuversicht haben, dass er genau das auch schenken wird. Das gute Werk, das hat er begonnen, es ist aber noch nicht beendet. Der Zustand, in dem du dich momentan befindest, das ist nicht der Zustand, in dem Jesus dich bei seiner Wiederkunft antreffen wird. Und nicht du musst dafür sorgen, dass sich da jetzt was ändert, sondern Gott wird's tun. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24, da formuliert Paulus das so: Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Ja, er wird es auch tun. Das ist eine Zusage, die zuversichtlich machen darf. Und diese Zuversicht, diese Überlegung, die treiben auch Paulus jetzt förmlich in die Fürbitte rein, von der wir dann in den Versen 9 bis 11 lesen. Und das ist schön zu sehen. Paulus, der ist eben keiner von denen, die nur sagen, ich bete für dich, sondern einer, der das eben auch wirklich tut. Und was betet Paulus jetzt hier? Was kann man beten für eine Gemeinde, die eigentlich schon so reif ist wie die in Philippi? Vielleicht ein Danke Gott und weiter so? Nein, das macht Paulus nicht. Paulus betet kein weiter so, sondern er betet, dass die Liebe der Philippa noch mehr und mehr überfließen soll. Obwohl die Philippa schon echte Zeichen der Heiligung zeigen und damit auf dem guten Weg sind, gibt Paulus sich damit quasi nicht zufrieden. Er weiß, dass Gott mit den Philippa noch nicht am Ziel ist. Er klopft den Philippa nicht einfach nur lobend auf die Schulter, weil sie so toll sind und es so gut machen. Hier gibt es eben kein weiter so, sondern nur ein mehr davon. Paulus, der wünscht sich für die Philippa eben nicht so ein gutes Mittelmaß im christlichen Leben, sondern nur das, was eben dieser hohen Berufung entspricht. Und das ist im Grunde ein ganz und gar heiliges Leben. Ein Leben, das von der Liebe zu Gott geprägt ist. Ein Leben, das Gott zum Ruhm und zum Lob dient. Ein Leben also, das seinen Sinn bestmöglich auch erfüllt. Und das ist der Anspruch, nicht nur an die Philippa damals, sondern auch an uns heute. Die Philippa, die sollen wachsen in der Liebe, steht da, sodass sie eben lauter und ohne Anstoß sind. Das sind starke Worte für den Zustand, den wir erreichen sollen. Und ganz, ganz wichtig ist dabei dieser Zusammenhang von einem lauteren und tadellosen Leben aus Liebe. Hier geht es nicht um eine Gesetzlichkeit, die quasi dann die Zähne zusammenbeißt und sich zu einem heiligen Leben irgendwie quält. Das Wort, das hier im Text für lauter steht, das heißt wortwörtlich so viel wie sonnengeprüft. Und Hintergrund ist der: In der Antike, da wurden gebrochene Töpferwaren mit Wachs geflickt. Wenn man eine beschädigte Ware mit Wachs geklebt und neu bemalt hat, dann konnte man die quasi wieder als Premiumware verkaufen. Man konnte dann gar nicht mehr erkennen, dass es eigentlich ein zerbrochener oder ein geflickter Krug war. Die Fassade, die war dann perfekt. Aber das, was drunter war, war es nicht. Und dann konnte alles gut aussehen und doch hatte man im Grunde so einen Haufen geklebter Scherben in der Hand. Und so ungefähr können wir aussehen, wenn wir uns ohne Liebe zu einer Heiligung quälen wollen. Wir reißen uns dann irgendwie zusammen und versuchen dabei gut auszusehen. Aber mit einem geflickten Krug war das dann so, dass das Sonnenlicht den Schwindel aufdecken konnte. Wenn man so eine wachsgeklebte Ware, Töpferware, dann gegen das Sonnenlicht gehalten hat, dann wurden diese geflickten Risse trotz der Übertünchung sichtbar. Und diesen Sonnentest, den sollen wir sozusagen in Gottes Licht bestehen. Es kann für uns niemals darum gehen, eine fromme Fassade zu haben, sondern nur darum, wirklich fromm zu sein. Nicht eine verbissene Entschlossenheit führt uns zu einer echten Heiligkeit, sondern die Liebe zu Gott. Es geht nicht darum, dass jeder denkt, man wäre jetzt irgendwie ein einwandfreier Christ, sondern es geht darum, eben wirklich tadellos zu sein. Und damit ist im Grunde das Ziel von Paulus Gebet ja nicht weniger als Perfektion. Ein wirklich authentisches Leben für Jesus. Aber ja, wie kommt man dahin? Wir verfolgen Paulus Gedankengang jetzt sozusagen von Vers 10 nach Vers 9 rückwärts. Die Fähigkeit, die wir brauchen, um lauter und untadelig zu sein, das ist die Fähigkeit, prüfen zu können, worauf es ankommt, worin sich die Dinge unterscheiden, wie es im Text eben heißt. Wir müssen lernen, richtig von falsch zu unterscheiden und dann auch nach diesem Wissen zu handeln. Vielleicht erinnert ihr euch jetzt noch an die Lesung zurück aus dem Römerbrief zu Beginn. Der Paulus, der hatte da seine Landsleute getadelt, weil sie ja das Gesetz kannten, anhand dessen sie eben prüfen konnten, worauf es ankommt. Aber die haben nicht danach gehandelt. Und uns dagegen fordert Paulus eben in Römer 12, Vers 1 bis 2 als Christen auf, unseren Sinn erneuern zu lassen, damit wir in der Lage sind, prüfen zu können, was Gottes Wille ist. Und dafür brauchen wir natürlich beides, Erkenntnis und Urteilsvermögen. Das ist hoffentlich soweit nachvollziehbar. Erkenntnis und Urteilsvermögen, die versetzen uns in die Lage zu prüfen, worauf es ankommt. Und so können wir dann theoretisch auch heilig leben. Aber kann man sich jetzt vielleicht fragen, was um alles in der Welt hat das jetzt eigentlich mit Liebe zu tun? Warum betet Paulus, dass die Liebe der Philipper überströmen soll in Erkenntnis und Urteilsvermögen? Sind es die Eigenschaften, an die ihr jetzt zuerst denkt, wenn ihr den Begriff Liebe hört? Vielleicht sind sie es nicht. Und trotzdem gehören die Begriffe ganz eng dazu. Vor allem, wenn es um die Liebe zu Gott geht. Sicher habt ihr die Lehre von Jesus in Johannes 14, Vers 15 schon mal gehört. Da sagt Jesus seinen Jüngern, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Wir lieben Jesus also, indem wir seine Gebote halten. Dasselbe Konzept ist uns auch in dieser alttestamentlichen Lesung vom Anfang begegnet, wo es verkürzt gesagt heißt, höre Israel, du sollst den Herrn deinen Gott lieben und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Da sieht man es auch wieder. Liebe zu Gott, die hat also schon immer auch was mit Gehorsam zu tun. Es geht darum, aus Liebe zu tun, was Gottes Geboten entspricht. Hier ist also sozusagen die Verbindung zwischen der Liebe und der Erkenntnis und dem Urteilsvermögen. Wenn wir Gottes Willen kennen, wie er ihn uns geoffenbart hat, und dann auch noch beurteilen können, wie der in einer konkreten Situation umzusetzen ist, dann können wir erkennen, was den Unterschied macht. Und wenn das Wissen und Handeln aus der Liebe zu Gott fließt, dann werden wir eben sogar diesen Sonnentest bestehen, weil der innere Antrieb von uns dann mit dem äußeren Handeln auch übereinstimmt. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und das müssen wir richtig verstehen. Diese Liebe, die bedeutet nicht, dass ich Gott eben liebe und deshalb die Zähne zusammenbeiß und ja, mich von den manchmal vielleicht harten Geboten eingrenzen lasse, sondern die Gebote, die haben ihren Ursprung ja in Gottes Wesen selbst. Die spiegeln Gottes Inneres wider. Und deshalb, wenn ich Gott lieb, wie er ist, dann werde ich natürlich auch seine Gebote lieb haben und die mit Freude halten. Wenn ich aber Gottes Gebote eigentlich ablehne und mich abmühe, die trotzdem zu halten, dann liebe ich Gott noch nicht so, wie er eigentlich ist. Je mehr ich Gottes Wesen also lieb gewinne, umso mehr wird die Liebe zum Motor dafür, in der Erkenntnis auch zu wachsen. Ich lerne Gottes Gebote dann besser kennen und damit eben nicht nur Gesetze, sondern Gott selbst. Kurzum, Liebe zu Gott, die ist also nicht nur so eine sentimentale Gefühlsduselei, sondern die erweist sich in einem Leben, das den Geboten von Gott auch entspricht. Ich liebe Gott und das treibt mich Schritt für Schritt voran in der Heiligung. Ich liebe Gott und dabei gewinnt Christus mehr und mehr Gestalt in mir. Jesus ist es ja, der Gott vollkommen geliebt und der auch seine Gebote vollkommen gehalten hat. Und indem ich Gott dann auf die Weise liebe, werde ich mehr und mehr diese Früchte der Gerechtigkeit tragen, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Früchte der Gerechtigkeit, das sind nichts anderes als die konkreten Taten, die aus einer Übereinstimmung mit Gottes Geboten hervorgehen, die aus einer Übereinstimmung mit Gottes Wesen folgen. So wenig wie die Gerechtigkeit von Jesus so eine abstrakte im luftleeren Raum war, so wenig werden das dann auch die Früchte sein, wenn Christus in uns Gestalt gewinnt. Aus einem Leben, in dem Jesus wirkt, da werden also konkrete Taten folgen, die Gottes Willen zur Geltung bringen. Und genau dadurch wird Gott dann auch geehrt. Wenn wir also auf dem Weg der Heiligung gehen oder besser eben dieses Rennen laufen, dann erfüllen wir unser höchstes Ziel, Gott zu verherrlichen. Und die gute Nachricht nochmal für uns, das ist die. Das geschieht nicht aus Zwang und Verbissenheit, sondern eben aus Liebe. Und nicht wir müssen uns diese Liebe selbst einflößen, sondern Gott ist es, der das tut. Genau deshalb bittet Paulus ja auch nicht die Philipper, in der Liebe zu wachsen, sondern vielmehr Gott, dass er das schenkt, dass die Philipper überströmen in der Liebe. Paulus betet also für die Heiligung der Philipper und erwartet sie nicht von den Philippern, sondern von Gott. Lass mich das am Ende jetzt nochmal zusammenfassen und dann wird hoffentlich auch so ein Schuh draus. Der Paulus, der ist voll froher Dankbarkeit für die Philipper, weil der mit denen echte Gemeinschaft am Evangelium teilt. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Und dann ist er zuversichtlich, dass das eben nicht nur vorübergehend so ist, sondern dass Gott das gute Werk, das er angefangen hat, auch zum Ende bringen wird. Paulus hat diese Zuversicht, weil er äußere Zeichen für Gottes Wirken im Innern von den Philippern hat, nämlich die Unterstützung seines Dienstes durch die Philipper und die Sehnsucht, die er selbst nach ihnen hat, in der eben Jesu Liebe zu den Philippern zum Ausdruck kommt. Kurz gesagt hat er also diese Zuversicht aufgrund gelebter Gemeinschaft und Liebe unter den Geschwistern. Wohin führt Paulus die große Zuversicht für seine Geschwister in Philippi jetzt? Die führte nicht dazu, dass er sich zurücklehnt und jetzt zuschaut, wie die Philipper ins Ziel spazieren, sondern die Zuversicht, die treibt ihn ins Gebet. Weil, dass die Philipper diesen Lauf vollenden werden, dass sie ein Leben führen, das ihrem Stand bei Gott entspricht, das haben sie nicht selbst in der Hand. Gott ist es, der das bewirkt. Jesus ist es, der in uns Gestalt gewinnt und der die Frucht in unserem Leben hervorbringt. Nicht die Frucht selbst schenkt also sozusagen das Wachstum, sondern der Baum, der die Frucht trägt. Wir dürfen also nicht den Fehler wiederholen, den die Galater mal zu machen gedroht haben, den Paulus dann fast schon verzweifelt geschrieben hat. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Wir können Gottes Werk nicht kapern. Deine Veränderung, deine Heiligung, die kannst du dir quasi nicht selbst verordnen, sondern das ist Gottes Sache allein. Du kannst Christus auch nicht zwingen, in dir Gestalt zu gewinnen und wirst höchstens eine Karikatur sein, aber nicht das Original. Es geht bei der Heiligung nicht um äußeren Gehorsam, sondern um den Gehorsam von einem veränderten Herzen. Da muss uns also Gott hinführen, dass wir die Bestimmung erfüllen, ihn mit unserem ganzen Leben zu ehren. Auf diese Weise wird unser Leben dann ein vernünftiger Gottesdienst. Wir dürfen also dieses großartige Ziel vor Augen behalten, zu dem wir berufen sind. Zu einem Leben, in dem Christus immer mehr sichtbar wird. Zu einem Leben, das Gott immer mehr Ehre macht. Freu dich und lass Gott sein Werk weiter an dir tun. Und dieses großartige Ziel, auf das wir zulaufen, das können wir hoffentlich für uns selbst sehen. Wir können uns sozusagen auch in der Rennbahn mal nach links und nach rechts umschauen. Zu unseren Geschwistern, die zum selben herrlichen Ziel laufen. Freu dich auch für die und bete. Bete wie Paulus für deine Geschwister mit der größten freudigen Zuversicht, weil der, der sie und dich auf die Bahn gestellt hat, der wird sie und dich auch notfalls ins Ziel tragen. Lass uns nur festhalten an der Gemeinschaft miteinander, in der Rettung und im Dienst und an der Gemeinschaft mit Gott, in der Rechtfertigung und in der Heiligung. Allein, da können wir nichts tun. So, ein letztes Wort noch. Die Gemeinschaft auf beiden Ebenen, also mit Gott und auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern, die findet ihren besten Ausdruck im Mahl unseres Herrn. Gleich dürfen wir das Abendmahl zusammen feiern. Ein Mahl der Gemeinschaft und ein Mahl für alle, die miteinander und mit Gott auf dem Weg sind zu einem Leben, das im Licht Gottes geführt wird. Ein Mahl nicht nur für die, die schon jetzt perfekt sind oder sich so nennen, sondern mal für die, die selbst noch sozusagen ein Krug mit Rissen sind, die aber darauf vertrauen, dass der Tag kommt, an dem Jesu makelloses Wesen durch unsere eigene brüchige Fassade scheinen wird. Amen.